Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, es ist kein Geheimnis, ich wurde im Jahr 1967 geboren. Und in diesem Jahr meiner Geburt hatte ich tatsächlich den ersten Kontakt mit Jesus, ohne dass ich es wusste. Denn am 12. November 1967, wenige Wochen nach meiner Geburt, wurde ich getauft. Seitdem gehöre ich zu Christus. Ich wurde aufgenommen in die Gemeinschaft derer, die zu Christus gehören, die als christliche Kirche bekannt ist. Einmal im Jahr danach gingen meine Mutter, meine Oma und meine Großtante mit mir in das Gebäude, das sich Kirche nennt, zum Gottesdienst. Mein Vater brachte uns hin und holte uns wieder ab. Und nun dürft ihr dreimal raten, wann das wohl gewesen ist im Jahr. Weihnachten, klar. Heiligabend, die Hauptversammlung der Mitglieder der christlichen Kirche. Am Heiligen Abend. Irgendwie muss das geprägt haben. Ich liebe die Weihnachtslieder bis heute noch. Aber eine Kindheitserinnerung ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war in einem Urlaub. Meine Eltern besuchten mit mir meinen Patenonkel, der im Schwarzwald wohnte, und wir gingen einen Berg hinauf. Oben auf dem Berg stand eine Kapelle. Sie war geöffnet und wir gingen hinein. Und zum ersten Mal, weil ich das aus der Kirche, in der ich quasi einmal im Jahr war, kannte, war nicht nur ein Kreuz da, sondern es hing jemand an diesem Kreuz dran. Eine menschliche Gestalt mit Nägeln durch Hände und Füße, mit einem blutigen Kopf durch eine Dornenkrone, eine blutige Seite, aus der noch das Blut fließen würde. Ich sah diese Gestalt und stellte meine Mutter diese Frage: Wer ist das? Das ist Jesus, sagte sie. Und dann platzte aus mir als Kind natürlich heraus, was Kinder immer so in dem Alter haben: Warum, weshalb, wieso, wie kann das passieren? Was macht er da? Und erstaunlicherweise erinnere ich mich an keine Antwort, die meine Mutter mir damals gegeben hat. Nur an diese eine Aussage: Das ist Jesus. Und seitdem habe ich in meinem Leben viel darüber nachgedacht. Wenn das Jesus ist, was hat das mit mir zu tun? Ich hörte von Jesus im Kindergottesdienst, in der Jungschar, im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht. Ich las in der Bibel, nahm später am Bibelgespräch unserer Gemeinde teil, sang als erstes Stück im Kirchenchor die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Ich wurde Kindergottesdienstmitarbeiter, Leiter des jungen Erwachsenentreffs, lernte eine Freundin hier aus Wuppertal kennen, die später meine Frau wurde, die brachte mich hier in den EC. Und schließlich führte das alles dahin zu dem Entschluss: Ich möchte den schönsten Beruf der ganzen Welt ergreifen, ich möchte Pfarrer werden. Ich erkannte darin meinen Weg, Jesus nachzufolgen. Oder drängte er mich dahin? War es meine Entscheidung? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte euch mal eine Minute einladen, darüber nachzudenken, wie es gekommen ist, dass ihr heute trotz Corona-Warnung und trotz aller Panik im Land hier sitzt. Was war der ausschlaggebende Moment? Was ist auf eurem Weg bis heute hierher geschehen? Wo seid ihr Jesus begegnet? Oder wo ist er euch begegnet? Ich möchte euch dazu eine Minute Zeit geben und ich achte auf die Uhr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Jesus zu gehen, von Jesus zu kommen oder einfach Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das Evangelium des heutigen Tages zeigt drei Beispiele. Es steht geschrieben bei Lukas im 9. Kapitel in den Versen 57 bis 62. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ihr Lieben, als sie auf dem Weg waren, oder müsste es nicht besser heißen, als wir auf dem Weg waren, Jesus auf dem Weg mit den Menschen, die er in seine Gemeinschaft berufen hat. Wir nennen sie seine Jüngerinnen und Jünger. Jesus ist unterwegs, vor Kreuzigung und Auferstehung und danach. Danach mit den Menschen, die ihre Fragen haben, die ihre Trauer zum Ausdruck bringen, die nicht mehr weiter wissen. Und davor mit diesen zuversichtlichen Menschen, die so viel Positives, so was Schönes mit Jesus erlebt haben. Und das hat sich herumgesprochen, eine attraktive Gestalt. Mit Jesus unterwegs zu sein, da muss doch was los sein. Wer möchte nicht dabei sein, wenn Jesus Menschen heilt? Klar, da möchte ich dabei sein. Wenn Jesus Menschen vergibt, warum nicht? Wenn Jesus Mut macht, das ist so eine tolle Erfahrung. Wenn Jesus die Selbstgerechten zurückweist, das haben sie nun mal verdient. So möchte man doch gerne dabei sein. Wenn Jesus selbst seine Gegner zum Verstummen bringt in den Diskussionen, das muss ja ein tolles Erlebnis sein. Aber dieser Weg geht nicht in den Erfolg, sondern der Weg geht nach Jerusalem. Wer möchte dabei sein, wenn Jesus sich alles gefallen lässt und nicht eingreift? Wenn Jesus seinen Gegnern nicht widersteht? Wenn Jesus ohnmächtig am Kreuz hängt und nichts mehr tun kann? Wenn Jesus verspottet wird, gefoltert und stirbt? Wer von uns ist dann noch auf dem Weg? Wer von uns sagt so fröhlich wie der eine: Ich will dir folgen, wohin du gehst? Das ist der Weg. Wer so spricht, sagt Jesus eindeutig, der soll sich über die Konsequenzen bewusst sein. Von Bequemlichkeit keine Spur, ganz im Gegenteil. Jesus nachfolgen heißt eben nicht zu ruhen, weder in sich selbst noch in Untätigkeit. Und die Rückzugsorte sind nicht nur Mangelware, sondern sie gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Natürlich gönnt Jesus denen, die ihm nachfolgen, auch Erholungsmöglichkeiten. Im Evangelium nach Markus, da wird berichtet, die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Ja, auch das gibt es. Aber es sind keine Gruben und es sind keine Nester. Und so wie Jesus es tat, so ist es auch für uns gut, einfach sich zurückzuziehen, um zu beten. Davon weiß Markus zu berichten. Und am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und bei Lukas heißt es: Jesus aber entwich in die Einöde und betete. Aber abgesehen davon, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das ist keine Klage, Das ist auch keine Abweisung dessen, der sagt, ich will dir folgen, aber es ist eine Feststellung. Eine Feststellung, dass mit Jesus nicht alles nur angenehm wird im Leben. Ganz im Gegenteil. Die Geborgenheit eines Hauses gibt es bei Jesus und mit Jesus nicht. Und den Traum von einem Eigenheim träumt Jesus auch nicht. Eine Oberkirchenrätin sagte einmal, eine Immobilie macht immobil. Und sie hat recht. Sie schränkt die Bewegungsfreiheit ein, sie schränkt die Aufbruchsbereitschaft ein, jederzeit aufbrechen zu können, weil es notwendig ist, vielleicht auch jederzeit fliehen zu müssen, wie es die Realität in unserer Welt ist. Auch Jesus ist immer wieder geflohen aus dem Landesgebiet, aus dem Einflussgebiet des Herodes Antipas heraus, immer wieder. Deshalb hat er doch Kapernaum als Ort ausgesucht, weil er von da aus schnell nach Norden fliehen konnte. Er wollte nicht außerhalb Jerusalems enden wie Johannes der Täufer. Er sollte nicht einfach dort zum Schweigen gebracht werden, wo es wie ein Triumph der Mächtigen aussehen könnte. Erst in Jerusalem sollte das den Gegnern Jesu gelingen können. Und das war Jesus bewusster als allen anderen. Bis heute gibt es Menschen, und vielleicht gehört ihr ja dazu, je nachdem, was ihr in dieser einen Minute gedacht habt, die Jesus freiwillig nachfolgen wollen. Aber es gibt eben auch die anderen, die Jesus direkt anspricht, folge mir nach. Das kann passieren, das kann geschehen, durch das Lesen in der Bibel, durch das Hören einer Predigt. Das kann sich dann besonders auch heute noch durch den Geist Gottes da ereignen, wo Jesus selbst unsichtbar anwesend ist. Im Matthäusevangelium gibt es diese schöne Stelle, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist übrigens die berühmte Skatspielerstelle. Ha? Wer kann denn noch Skat? War meine große Frage 1. Oh prima, hier kriegen wir eine Gruppe zusammen. Heute Morgen wollte es fast nicht mehr gelingen hier. Die berühmte Skatspielerstelle, Matthäus 18, 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wer reizen kann, ist klar im Vorteil. Und das Schöne ist, man kann es noch weiter ausweiten, alles, was man damit spielen kann, kann höher als ein Nullspiel sein. Und das ist eine Aussage. Und das Erste, was höher als ein Nullspiel ist beim Skatspielen, ist Kreuz, Solo, Sola Gratia, Solus Christus. Allein das Kreuz ist das, was zählt. Es gibt kein christlicheres Spiel als das Skatspiel. Und so hätte ich nichts dagegen, wenn alle, die von Jesus gerufen werden, ihm nachzufolgen, auch Skat spielen können, damit sie sich nicht verlieren in diesem Dschungel. Der Ruf, folge mir nach. Er galt natürlich bekanntlicherweise zunächst einmal den Fischern am See Genezareth. Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, das ist der Erfinder des Kreuzes an den Eisenbahnübergängen, und Jakobus und Johannes. Sie verließen alles, sofort, spontan, ohne Wenn und Aber, sie waren dazu bereit. Dann kamen Levi und Matthäus, die Zöllner, dazu. Auch sie verließen alles und gingen mit Jesus. Aber Nachfolge, so zeigen die Evangelien das deutlich, ist nicht ein Massenphänomen. Es geht um die persönliche Nachfolge in dem Punkt. Jesus ruft ganz bestimmte. Er sprach zu einem und er sprach zu den Menschen. Die Evangelien berichten davon, dass Jesus die Geheilten nach Hause schickte mit den Worten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Oder aber auch, aber der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Weggeschickt zu werden, nicht bei Jesus bleiben zu können, das ist auch eine Realität. Und diese Realität steht am Ende eines jeglichen Gottesdienstes, wenn wir wieder in die Welt gesandt werden, um das zu tun, nämlich zu verkündigen überall die großen Dinge, die Jesus an uns getan hat. Es ist nicht der Ruf in der Nachfolge, aber es ist eine Beauftragung, durch den Herrn so zu verfahren. Die Fischer und Zöllner folgten Jesus ohne Aufschub und ohne Ausrede sofort und unverzüglich nach. Die anderen gingen dahin, wo Jesus gesagt hatte. Aber es gibt auch diejenigen, die das wichtigste Gebet von allen beherzigt haben. Und das wichtigste Gebet von allen ist: Herr, erhalte mir meine Ausrede. Das wird sehr deutlich bei diesem Phänomen, dass Jesus so kommentiert: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die Ausrede war da: Ich möchte zunächst einmal meinen Vater begraben. Es ist nicht gesagt, ob der Vater schon längst verstorben ist. Sollte der Vater in dem Moment verstorben sein, als Jesus ihn ruft, dann könnte man gut ausrechnen, der Tag der Beerdigung und eine 40-tägige Trauerphase und die Nachfolge könnte beginnen. Gesetzt im Fall, der Vater ist aber noch nicht gestorben, hieße das, dass man bis zur Nachfolge noch einige Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte vielleicht brauchen könnte. Und wann ist man dann bereit? Eine familiäre Verpflichtung ist es ohne Halten, dass man sich um die Verstorbenen kümmert. Für vieles scheint ja Jesus Verständnis zu haben in unserem Leben, aber offensichtlich nicht dafür, dass wir etwas anderem die Priorität geben, als seine Aufforderung, bei ihm zu sein. Die Worte klingen ungewöhnlich hart, sogar verletzend. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nichtsdestotrotz wird Tote zu begraben im Christentum seit dem 12. Jahrhundert zu den 7 Werken der Barmherzigkeit gezählt. Dieses Werk ergänzt das, was Jesus gesagt hat, was den Maßstab im göttlichen Gericht ausmachen wird. Bei Matthäus 25, da heißt es: Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 6 Werke der Barmherzigkeit, das 7. kommt danach. Aber gerade das, ich bin im Gefängnis gewesen, mich erinnert das momentan an die Quarantäne, die an vielen Stellen da ist. Und es heißt, ihr habt mich besucht. Da es noch keine Kultur gegeben hat, ohne Sorge um die Toten, ohne Aufwendungen und Beerdigungen und Trauerfeiern, muss Jesus damals so geschockt haben, wie es heute klingt. Sagt mal einen Menschen, dass familiäre Verpflichtungen nicht die Priorität haben und dass die Kultur der Wertschätzung nicht das Wichtigste ist, sondern einzig und allein das Reich Gottes. Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist, so wird es der Apostel Paulus formulieren, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Aber wenn das Priorität hat, dann hat das andere auch den Stellenwert. Denn es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und Gerechtigkeit ist die Solidarität mit den Menschen, die Hilfe brauchen. Auch die Solidarität mit denen, die längst verstorben sind. Liebe und Respekt. Aber wie sollen denn die Toten überhaupt die Toten bestatten können? Natürlich können keine handelnden Subjekte, die Toten im eigentlichen Sinne seien. Das meint Jesus auch nicht. Also meint er etwas anderes. Und was er meint, ist, dass es Menschen gibt, die lebendig schon lange tot sind. Die sehen keinen Sinn mehr im Leben. Die haben sämtliche Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott abgebrochen. Sie kennen keine Hoffnung mehr. Ja, so tritt der Tod bereits vorzeitig in ihr Leben als ein Sinngebungstod, als ein Beziehungstod, als ein Hoffnungstod. Aber genau dagegen gibt es die Nachfolge. Dagegen ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht das Reich des Todes, sondern des Lebens. Die Nachfolge gibt Sinn, die Nachfolge gibt Hoffnung. Das war Nummer zwei. Nummer drei. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dietrich Bonhoeffer sagte: Nachfolgen heißt bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. So schafft sich der Ruf in die Nachfolge sofort eine neue Situation. In der alten Situation bleiben und Nachfolgen schließen sich aus. Das ist doch ganz klar. Friedhelm, komm mal zu mir. Komm. Schau dich um. Die hast du alle hinter dir gelassen. Ja. Ganz exemplarisch. Wenn die mit dir Gemeinschaft haben wollen, so Sabine zum Beispiel, willst du mit Friedhelm Gemeinschaft haben? Sehr schön. Conny, du auch? Du weißt, dass es bei dir ganz besonders schwierig ist. Du hast nämlich deinen Ehemann zurückgelassen. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Möchtest du, dass er kommt? Ja, los. Das ist Nachfolge. Nachfolge heißt, sich rufen zu lassen, die ersten Schritte zu gehen und Bekanntes hinterlich zu lassen. Nachfolge heißt aber auch, man ordnet sich dahinter ein. Es gibt jemanden, der vorangeht, der den ersten Schritt macht. Jesus. Nachfolgen heißt, Jesus geht voraus. Ein Vorpreschen ist nicht gestattet. Kurz vor dem Predigtabschnitt steht so schön drin geschrieben, dass Jakobus und Johannes wollen, dass Feuer vom Himmel fällt, um die Samariter zu verzehren, weil sie Jesus keine Herberge geben. Und Jesus sagt, nee, nicht. Und von Simon Petrus ist bekannt, dass er auch immer herausprescht und sagt, ich verteidige dich bis zu meinem Atemzug. Nein, vorauspreschen nicht. Heißt, Jesus ist derjenige, der vorangeht. Und wohin Jesus geht, da bedeutet, ihr könnt euch widersetzen übrigens. Also widersetzen mit IE, ne? Nicht widersetzen, das ist. Aber Nachfolge heißt eben auch, wenn Jesus die nächsten Schritte in die Zukunft geht, nicht zurückbleiben und sagen, ach, war das hier schön. Die Distanz wird immer größer, wenn Jesus geht und wir bleiben bei dem stehen, wo wir stehen geblieben sind. Es kann nicht sein. Es ist mutig, den nächsten Schritt voranzugehen. Und es ist immer wieder spannend zu schauen, wohin geht der Weg, den Jesus geht. Aber ihm nachzufolgen, ist noch viel, viel spannender, dabei zu sein. Nachfolger Jesu zu sein, das ist wichtig. Wie wir dazu gekommen sind, Jesus nachzufolgen, ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen, wie wir es gesungen haben, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen oder sich senden zu lassen zu den Menschen, das ist zweitrangig. Ich habe meine Geschichte mit Jesus, ihr habt eure Geschichte mit Jesus und die Geschichte geht weiter. Wichtig ist nur, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind und durch Jesus gehen ins Reich und im Reich Gottes. Wer dabei sein will, der sagt eigentlich am Ende einer Predigt nur ein Wort. Jo, das sagt man hier so. Amen.